Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Krise, so sagte es einst der Schriftsteller Max Frisch, kann ein produktiver Zustand sein. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Während sich viele Investoren in der Unternehmenskrise zurückziehen, kommen Distress-Debt-Investoren erst so richtig auf den Geschmack. Sogenannte Loan-to-Own-Transaktionen, also der Einkauf von Investoren über das Fremd in das Eigenkapital und damit schuldenbasierte Übernahmen, gehören zu den wohl bekanntesten Investitionsstrategien von Distressed-Investoren. Der Weg der Investoren führt dabei oft über verpfändete Anteile einer Gesellschaft, einer Zwischenholding oder von Tochtergesellschaften. Geht es an die Pfandverwertung, kommt es oftmals zum Showdown. Die Vollstreckung in Anteilsrechte und deren Verwertung ist in Deutschland ein schwieriges und zum Teil noch viel zu wenig diskutiertes Thema. Wann aber und vor allem warum treffen Restrukturierung und Verpfändung von Geschäftsanteilen aufeinander? Wie läuft konkret in der Praxis die Verwertung des Pfandrechts ab und was macht den Verwertungsprozess so kompliziert? Diese und natürlich wie immer auch weitere Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast, dem Rechtsanwalt und noch taufrischen Partner der internationalen Anwaltskanzlei Allen & Overy am Münchner Standort, Dr. Josef Patzinger, diskutieren. Josef, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Vielen Dank, Heiko. Danke, Christian. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, hallo Josef, herzlich willkommen. Du hast in München Jura studiert und dort auch dein erstes und zweites Staatsexamen abgelegt. Während deiner Ausbildung hast du Station bei einem Meister unserer Branche gemacht, nämlich bei Dr. Michael Jaffe in München. Noch vor deinem zweiten Staatsexamen hast du zum Thema Fortführungsfinanzierung in der Insolvenz promoviert bei Herrn Professor Eidenmüller. Deine Karriere hast du dann 2014 bei Kirkland & Ellis in München gestartet, wo du 2020 auch zum Partner ernannt wurdest. Erst vor wenigen Wochen hast du zu Allen & Overy gewechselt und verstärkst dort die Bank- und Finanzierungsrechtspraxis. Zu Zeiten von Kirkland warst du an der Seite von Leo Planck als Berater der Inhaber vorrangiger Heta-Anleihen tätig und bei der Restrukturierung der Autobahnbetreibergesellschaft A1 Mobil standest du mit deinem Spezialbereich der Fremdkapitalrestrukturierung ebenfalls an der Seite eines Anleihegläubigers. Du berätst Gläubiger, Schuldner sowie Geschäftsführung und Gesellschaft im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Unternehmens- und Finanzrestrukturierung. Zu deinen Mandanten zählen insbesondere Alternativinvestoren wie etwa auf Private Debt und Distress-Situationen spezialisierte Fonds. Dabei geht es oft um den Erwerb und die Restrukturierung von Kapitalmarktinstrumenten, Darlehensforderungen oder Insolvenzforderungen. Daneben warst du bis Mitte letzten Jahres als Ausbilder in der Referendarausbildung am Landgericht München I tätig. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere vier berühmten Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
In Vollzeit seit 9 Jahren und mit Jobs während der Ausbildung wie bei Herrn Dr. Jaffe seit 2008.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Da greife ich gerne 3 Punkte heraus. Die Tätigkeit ist abwechslungsreich und die Mandate selber sind ebenfalls sehr abwechslungsreich. Der zweite Aspekt ist die anspruchsvolle Materie, die gleichzeitig aber pragmatische Lösungen verlangt. Und drittens schätze ich diese Community an Restrukturierungsberatern, zu der gehören auch die Gläubiger, die immer wieder an Restrukturierungen teilnehmen, freiwillig oder unfreiwillig. Und da sind viele Personen dabei, denen ich gerne begegne.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Heute hier dabei zu sein bei dem Podcast. Ich höre den Podcast immer sehr gerne und freue mich, aktiv mitwirken zu können.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Keine. Es passt alles sehr gut und was wäre, wenn Gedankenspiele sind ja meistens ohnehin müßig.
Josef, kommt es jetzt aufgrund des weltweit gestiegenen Zinsniveaus nach deiner Einschätzung zum Comeback der Finanzinvestoren, weil klassische Bankenfinanzierung jetzt zu teuer werden?
Das ist eine sehr gute Frage, Heiko. Also ich denke, es wird viele Refinanzierungen geben, die schwierig werden. Also Unternehmen können sich keine höheren Zinsen leisten oder das EBITDA ist über die letzten, sagen wir über das letzte Jahr eingebrochen und das ist schwierig auf der Basis zu refinanzieren. Und da ist dann durchaus eine Möglichkeit über, also nicht von klassischen Banken das Geld zu bekommen, sondern mit den auf solche Situationen spezialisierten Fonds zu arbeiten. Und es kann natürlich auch sein, wenn die Refinanzierung tatsächlich sich sehr schwer anlässt, dass CLOs auf dem Sekundärmarkt ihre Forderungen verkaufen, dass die Investoren dann diese Forderungen erwerben und dann proaktiv Restrukturierungen gestalten, bis hin zu Verzicht auf Verbindlichkeiten oder unter Umständen sogar dem einen oder anderen Kontrollwechsel.
Stichwort Kontrollwechsel. Wir wollen ja heute so ein bisschen mit dir auf das Thema Akquisitionsfinanzierung schauen. Das heißt, Erwerb von Unternehmen und die dazugehörige Besicherung dann dieser Finanzierung. Wann und warum ist aus deiner Sicht die Besicherung über Pfandrechte an Anteilen für den Finanzierer eigentlich sinnvoll und auch attraktiv?
Also das Pfandrecht an Anteilen als Sicherheit, das hat sehr große Vorteile aus meiner Sicht. Die Schönheit dieser Anteilsverpfändung liegt darin, dass an einem einzigen Punkt, dem sogenannten Single Point of Enforcement, eine ganze Unternehmensgruppe übertragen werden kann auf einen neuen Eigentümer, unter Umständen auch auf den Gläubiger selber. Da gibt es ja dieses sogenannte Credit Bidding oder die Möglichkeit für Gläubiger über neues Vehikel die Eigentümerstellung an diesem Unternehmen, an der Unternehmensgruppe zu erhalten. Und damit können die Gläubiger einen sehr viel höheren Wert realisieren, als wenn sie sich jetzt €55 von sämtlichen Gruppenkonten holen. Damit die Gruppe letztlich auch fast zwangsläufig in die Insolvenz schicken und unglaublich viel Wert vernichten. Also die verpfändeten Anteilen, wenn die Verwertung gelingt, und das ist in Deutschland, da werden wir sicher drauf kommen, nicht immer ganz einfach, dann ermöglicht sie den Erhalt des Unternehmens als Growing Concern und ist damit die entscheidende Sicherheit in vielen Strukturen. Ich habe, wenn ich drüber nachdenke, nochmal 2-3 weitere Punkte, die ich nenne es mal Share Pledge, umgangssprachlich, diese verpfändeten Anteile wertvoll machen. Das ist die Möglichkeit in einem Syndikat von Gläubigern, also in einer großen Kapitalstruktur mit, sagen wir, 10 Banken oder mit einer Vielzahl von Anleihegläubigern, die Anweisung zur Verwertung des Pfandrechts mit einer vergleichsweise geringen Mehrheit der Gläubiger an den Sicherheitenagenten zu geben. Unter Anleihen braucht man häufig 50%, unter Kreditverträgen vielleicht eine 2/3-Mehrheit, liegt damit aber deutlich unter den 75% für einen Staruk oder dieser Kopfmehrheit und Summenmehrheit, die im Insolvenzplan nötig ist und hat damit weniger Raum für, sagen wir, für obstruierende Gläubiger, diese Sanierung zu behindern. Ein eher technischer Aspekt, damit will ich niemand abschrecken, aber es ist trotzdem erwähnenswert, das ist die sogenannte Limitation Language, die in vielen Sicherheiten zu finden ist in Deutschland, die den Geschäftsführer des Sicherungsgebers vor einer Haftung wegen Verletzung der Kapitalerhaltungsvorschriften schützt. Und diese Limitation Language haben sie in der Regel nicht die gibt es nicht in einem Pfandrecht, das weit oben in der Gruppe und unter Umständen über dem eigentlichen Schuldner der Finanzverbindlichkeit gewährt wird, weil es keine Upstream-Sicherheit ist, sondern weil der Gesellschafter diese Sicherheit gewährt. Also es ist vom Prinzip her ein super Instrument aus Gläubigersicht. Ich denke, die beste Sicherheit, die ein Gläubiger haben kann, neben vielleicht einem Grundpfandrecht an einem werthaltigen Grundstück. Und der Wermutstropfen ist die Verwertung, die nicht ganz einfach ist.
Vielleicht nochmal ganz kurz auf diesen wirtschaftlichen Aspekt gekommen, den du gerade am Anfang auch, den würde ich gerne nochmal so ein bisschen unterstreichen und rausstellen. Das heißt ja, bevor ich sozusagen mir einzelne Vermögenswerte aus dem Unternehmen, um dessen Finanzierung es hier geht, um dessen Ankauf es früher mal sozusagen im Vorfeld gegangen ist, bevor ich mir jetzt einzelne Assets als Sicherheit übertragen lasse oder auch mit dem Pfandrecht belege, die ich dann ja verwerten muss und dann natürlich verwertungsbedingt dann auch Verluste damit hinnehmen muss, setzt sozusagen hier in dieser Konstruktion ich am Gesamtunternehmen an, verpfände die Anteile, um den Gesamt Bestand und das, was wir sozusagen auch unter Fortführungswert sehen, zu sichern und gerade halt eben nicht das Unternehmen dann auch in einer schwierigen Phase in die Insolvenz schicken zu müssen, weil ich jetzt auf die einzelnen Assets zugreife. Ist da so die Überlegung richtig?
Das ist genau richtig. Also was ein guter Vergleich ist, wenn man sich einen Apfel vorstellt, der steht auf dem Tisch und da gibt es oben den Stängel, dann sind der Stängel diese Holding-Gesellschaften und unten drunter ist das operative Unternehmen, das über 17 Jurisdiktionen verteilt ist und irgendwas zwischen 30 und 150 Gruppengesellschaften umfasst. Wenn Anteile an diesem Apfelstängel, also oben in der Holdingstruktur, verpfändet sind, dann kann über die Vollstreckung eines dieser Verwertungsrechte die gesamte Gruppe übertragen werden auf einen neuen Gesellschafter und darüber natürlich die Finanzverbindlichkeiten ganz oder teilweise auch befriedigt werden. Das heißt, man hat dann eine Gruppe, die zwar einen neuen Gesellschafter hat, die aber ansonsten genauso intakt ist wie davor, ohne die Finanzverbindlichkeiten, die Sie davor gedrückt haben.
Josef, vielleicht mal ein Punkt zum Verständnis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Frage zunächst einmal, geht es tatsächlich immer um Verwertung oder reicht manchmal auch seitens des Forderungsinhabers, des Investors, das Klappern mit dem Besteck, also der Aufbau einer Drohkulisse sozusagen, um die Machtposition deutlich zu machen, das vielleicht zum einen und zum anderen vielleicht, nimm uns gerne nochmal mit zu dem Zeitpunkt, wenn es darum geht, um die Pfandrechtsentstehung beziehungsweise den Erwerb der gesicherten Forderungen. Wie läuft das in der Praxis dann konkret ab? Was sind das für Situationen vor allen Dingen? In welchen Situationen befindet sich das Unternehmen, wenn es darum geht, dass von Investorenseite hier besicherte Forderungen gekauft werden?
Vielen Dank, Heiko. Also das Klappern mit dem Besteck, das reicht häufig alleine nicht aus. Also ich sag mal so, man muss zumindest den Tisch vernünftig decken. Also diese Vollstreckung des Pfandrechts, die muss vorbereitet werden. Sonst ist das eine leere Drohung und ein sophisticated Gesellschafter, der weiß auch genau, dass es nicht einfach ist, so ein Pfandrecht zu verwerten. Wenn allerdings die Vorbereitungen getroffen wurden, wenn die entsprechenden Papiere, Briefe etc. vorbereitet wurden, dann führt das in meiner Erfahrung durchaus dazu, dass der Gesellschafter nochmal umdenkt, weil trotz allem das Risiko besteht, dass er diese Verwertung unter Umständen eine Zeit herauszögern kann, dass aber irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem die Anteile weg sind. Und wenn das eine glaubwürdige Alternative für den Gläubiger ist und der Gläubiger auch bereit ist, diesen Weg zu gehen, dann gibt es ihm durchaus eine gewisse Stärke in der Verhandlung. Zu deiner zweiten Frage, zu dem Erwerb von Forderungen, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja sehr viele CLOs, die in Krediten investiert sind, die häufig sehr schnell aus so einer Situation rausgehen müssen, weil sie aufgrund interner Regulatorien oder einfach auch der wirtschaftlichen Konzeption so eines CLOs sich das gar nicht leisten können, zu lange bei einer Restrukturierung dabei zu sein oder auch zu viele Defaults zu haben. Und dann gibt es andere Gläubiger, die zweite Gruppe wären die Banken, die unter Umständen deutlich länger in der Situation drin bleiben, weil sie sagen, wir schauen auch holistisch auf die Geschäftsbeziehungen mit unserem Mandanten und wir lassen ihn jetzt unter Umständen nicht gleich fallen, nur weil es mal ein bisschen rumpelt. Und dann gibt es die Kapitalmarktinstrumente wie Anleihen, die deutlich liquider sind, gerade in großen Kapitalstrukturen, und die das Gläubigern erlauben, also gezielte Investitionen in Anleihen zu tätigen, die unter Nennwert handeln. Und da schauen die Gläubiger häufig auf die sogenannte Yield to Maturity. Also die schauen, die Anleihe handelt heute zu 85 Cent, hat 5% Zinsen, wird in 2 Jahren fällig. Und dann nimmt man die 5% Zinsen und verteilt die Aufholung bis auf 100% auf die restliche Laufzeit und kommt dann zu, in dem Fall, etwas über 10%. Quasi Yield bis zur Fälligkeit. Wenn es gut geht, dann kann man diese Yield vereinnahmen. Und wenn es natürlich weiter runter geht mit der Anleihe, dann müssen sich die Gläubiger Gedanken machen, ob sie geschützt sind, auch in der Liquidation. Und dann gibt es Situationen, da handelt eine Anleihe zu 30 Cent, weil gerade die Refinanzierung gescheitert ist. Da gibt es dann viel Upside für Gläubiger, die dann natürlich auch sehr viel mehr Spielraum haben, auf Forderungen zu verzichten und die Restrukturierung zu begleiten.
Vielleicht, bevor wir in die Verwertung der Pfandrechte ja einsteigen können, lass uns vielleicht mal so ein bisschen gucken, was sind eigentlich im deutschen Recht die Voraussetzungen. Und wir merken es ja auch schon das spielt ja nicht nur alles im deutschen Recht. Das wird ja gleich sozusagen der spannende Vergleich werden. Wie läuft es eigentlich in anderen Jurisdiktionen? Aber vielleicht so ein bisschen aufs deutsche Recht geschaut, Josef, Pfandverwertung, Pfandreife in Deutschland ist ja nicht ganz einfach und deswegen auch nicht so häufig zu beobachten. Wo sind aus deiner Sicht sozusagen die Schwierigkeiten?
Ich sehe da drei wesentliche Gründe, warum das keine Autobahn ist, die der Gläubiger einfach mal durchfährt und in einer Stunde am Ziel ist, sondern ein sehr steiniger Weg für die Gläubiger. Das ist zum einen das Verfahren. Also das Verfahren richtet sich nach dem BGB im Wesentlichen. Und da hat sich seit 120 Jahren auch wenig geändert. Das heißt, das Verfahren wurde konzipiert, um eine Uhr zu versteigern, um einen Schrank zu versteigern, vielleicht auch mal ein Schaf oder ein Pferd. Aber es ist schwierig, dieses Verfahren 1:1 zu verwenden, um GmbH-Anteile zu verwerten. Das ist leichter für Aktien, die gelistet sind. Da ist diese Wertfindung deutlich einfacher. Aber es gibt ja 100-mal, 1000-mal mehr GmbHs als Aktien. Und da ist das Verfahren schwierig und gibt dem Gesellschafter oder auch Gläubigern, die damit nicht einverstanden sind, viele Ansatzpunkte, das Verfahren zu verzögern. Also über einstweilige Verfügungen, die beantragt werden und die dann auch nicht einmal beantragt werden, sondern 2-, 3-, 4-mal mit verschiedenen Gründen. Die Voraussetzungen für die Verwertung liegen nicht vor, die Information ist nicht gegeben worden, etc. Und da, sag mal so, kommt der Gläubiger in die missliche Lage, dass er sich darauf einstellen muss, sehr, sehr lange unter Umständen warten zu müssen, bis er wirklich bis die Auktion stattfindet, bis die Anteile übergehen.
Das ist der wesentliche Punkt für mich. Josef, du bist schon in der Verwertung voll drin. Ich war auch gedanklich so ein bisschen davor. Ich muss ja, bevor ich in die Verwertung einsteigen kann, überhaupt erst dahin kommen. Also Stichwort, ich muss die Forderung fällig bekommen. Ja. Normalerweise ist ja erstmal alles im Lot. Das Unternehmen gerät in Schieflage, was jetzt diese Finanzierung aufgenommen hat. Dann ändern sich möglicherweise nochmal die Struktur der Gläubiger. Du hast das gerade eben schon beschrieben. Und jetzt komme ich ja dahin, jetzt muss ich die Forderung ja erstmal in die Fälligkeit kriegen, damit ich dann überhaupt erst in die Verwertung einsteigen kann. Und da, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja auch schon so die ersten, sage ich mal, gegenläufigen Interessen. Nämlich, wenn ich jetzt mal auf eine Darlehensforderung schaue, ich muss das Darlehen fälligstellen, damit ich in die Verwertung gehen kann, was dann natürlich aber dazu führt, dass der Kreditnehmer, oder was heißt natürlich, aber meistens dazu führt, dass der Kreditnehmer ja erstmal in die Zahlungsunfähigkeit kommt.
Ja.
Und das ja gerade, deswegen war ich vorhin, hatten wir vorhin schon mal dieses Thema, das ist ja gerade das, was ich eigentlich ja verhindern will als Gläubiger, weil ich ja diesen Mehrwert, den ich am lebenden Unternehmen habe und am nicht, das nicht in der Insolvenz hier verpulvern will.
Ja, also die Insolvenz, und das ist zum einen die Insolvenz des verpfändeten Unternehmens oder das Insolvenzrisiko dafür, das ist das Insolvenzrisiko für Tochtergesellschaften. Und es ist aus meiner Sicht sehr relevant, auch das Insolvenzrisiko für den Verpfänder, also für den Sicherheitengeber, für den Gesellschafter, der diese Anteile als Gesellschaft gegeben hat, nicht als natürliche Person. Diese Insolvenzrisiken, die müssen detailliert bedacht werden in der Verwertung, lassen sich eigentlich recht gut managen. Und da hilft diese Rechtsprechung des 9. Senats zu § 17, also zur Zahlungsunfähigkeit, die sagt, wenn eine Forderung durch den Gläubiger nicht ernsthaft eingefordert wird, dann ist sie zwar fällig im Sinn des BGB, sie ist aber nicht zu berücksichtigen bei Bestimmungen der Zahlungsunfähigkeit, dass sie dann nicht als fällige Verbindlichkeit mit dazu zu zählen. Und die Möglichkeit, die Gläubiger hier haben, ist, der Gesellschaft zu versichern, die Forderung unter dem Darlehen nicht ernsthaft einzufordern. Das müssen die Gläubiger auch den Tochtergesellschaften, die Garantien gegeben haben, versichern, damit nicht die Gruppe weiter unten auseinanderfällt. Und das Schwierigste ist aus meiner Sicht, die Insolvenz des Verpfänders zu vermeiden. Also wenn du dir vorstellst, da ist ein Unternehmen, das eigentlich nichts hat, außer den Anteilen an dieser Tochtergesellschaft oder vielleicht an der ganzen Unternehmensgruppe. Und jetzt fallen von einem Tag auf den anderen diese Anteile weg, das heißt, jede Art von Cashflow, die ursprünglich mal nach oben geflossen ist, hört auf, dann liegt eine Insolvenz nicht fern, je nach den Umständen des konkreten Falls, und hätte die Konsequenz, dass ein Insolvenzverwalter kommt, der sich diese Verwertung, diese Übertragung der Anteile anschaut und unter Umständen zu dem Schluss kommt, dass er diese Übertragung anfechten möchte, beziehungsweise wenn die Insolvenz sogar schon passiert, bevor die Verwertung durchgeführt wird. Also allein, sagen wir, aufgrund der dann möglicherweise negativen Fortführungsprognose, dann hätte man diesen, sagen wir, eine schwierige Diskussion, wer das Verwertungsrecht hat. Hat es der Verwalter, hat es der Gläubiger? Und da ist man bei der Insolvenzordnung, die ist jetzt nicht so alt wie das BGB, aber trotzdem sieht sie dafür letztlich keine Regelung vor. Und da könnte man dann sagen, ist ja super, damit fallen diese GmbH-Anteile als Rechte auch nicht in das Verwertungsrecht. Aber da gibt es ja auch andere Ansichten.
Ich wollte gerade sagen, höchst umstritten an der Stelle, ne? Da, weil es gibt auch die eine oder andere Auseinandersetzung über genau dieses Thema. Ja, aber deswegen war mir das auch wichtig, an der Stelle nochmal den Finger darauf zu legen.
Josef, dazu vielleicht die Zwischenfrage. Du sagtest es eben gerade, Verwertungsrecht. Da die Frage, warum treffen wir in der Praxis weniger Sicherungsabtretung oder überhaupt nicht, stattdessen die Verpfändung der Geschäftsanteile? Ist der einzig ausschlaggebende Faktor das Verwertungsrecht, was ja wie gesagt umstritten ist, oder spielen da noch weitere Fragen eine Rolle?
Also der entscheidende Faktor aus meiner Sicht ist das Nachrangrisiko, das ein Gläubiger hat, der über die Abtretung tatsächlich Gesellschafter würde. Aber wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, dann ist ja das Pfandrecht so das klassische Sicherungsrecht nach dem BGB. Und diese Abtretung ist letztlich, also wie wir es kennen, für Forderungen, Sicherungszession oder auch für die Sicherungsübereignung, das sind so Hilfskonstrukte, die entwickelt wurden und die letztlich zu einer Treuhandstellung des Sicherungsnehmers führen. Und so eine Treuhandstellung, das hattet ihr mit Andreas Ziegenhagen auch besprochen, das gibt es im deutschen Recht, das kommt meines Erachtens aber erst nach einer, also ich sag mal, erst wenn die Verwertung der Pfandrechte nicht funktioniert oder wenn es kein Pfandrecht gibt, dann kommt diese Treue ins Spiel. Aber man möchte nicht für in guten Zeiten, wenn der Kredit aufgenommen wird und eigentlich keine Sorgen bestehen, dann möchte man nicht gleich eine Treuhand vereinbaren mit einem Sicherheitenagenten oder mit der Bank und müsste sich bei einer Sicherungsabtretung aber diese Gedanken machen. Also müsste überlegen, wer übt die Stimmrechte aus, wer unterzeichnet den Jahresabschluss, wer kriegt welche Informationen im Unternehmen. Und also das sind alles vielleicht Aspekte, die eine Abtretung weniger attraktiv machen. Der Hauptgrund ist aber tatsächlich dieser Nachrang für Gesellschafterdarlehen im deutschen Recht. Und das wäre für die Gläubiger der Worst Case, wenn sie auf einmal mit ihren besicherten Darlehensforderungen als nachrangig angesehen würden, weil der Insolvenzverwalter dann sagt, ja, ihr wart ja Gläubiger formal, ihr wart Gesellschafter, ihr hattet auch mehr als 10%, weil ihr die gesamten Anteile übertragen bekommen habt. Und das war auch zu guten Zeiten, da gilt dann kein Sanierungsprivileg und damit betrachte ich eure sämtlichen Forderungen gegen den Schuldner als nachrangig. Und das ist, um da noch einen Aspekt dazu zu bringen, das ist für die Gläubiger, also für die Sicherungsnehmer, ist das eine ganz schwierige Situation, weil so eine Vollstreckung in die Anteile, das ist ja wie eine Katze im Sack kaufen. Also der Gläubiger kann nicht wirklich, der weiß nicht, welche Verträge gibt es mit einer Change of Control Klausel. Und wie schaut die steuerliche Situation im Detail aus? Gibt es da Verlustvorträge, die verloren gehen über die Verwertung? Und es würde dem Gläubiger durchaus helfen, wenn er in dem Pfandrecht, sagen wir, umfangreiche Informationsrechte stehen hätte, idealerweise sogar die Möglichkeit, Geschäftsführer zu ernennen und abzuberufen. Und der Gläubiger wird das aber nie verlangen in Deutschland, weil er damit dieses Risiko hätte, in den Nachrang zu kommen und nimmt da dann lieber in Kauf, dass die Verwertung holprig geht, als dass seine Forderungen nachrangig sind.
Stichwort holprige Verwertung, da hattest du ja eben schon so angesetzt, dem freundlichen Hinweis, dass das BGB die Verpfändung ziemlich lange so belassen hat oder es im BGB so belassen wurde. Das steht ja sehr stark auch unter dem Aspekt, sozusagen den Schuldner zu schützen. Also Stichwort faire Verwertung, dass da auch ein fairer Preis sozusagen gezahlt wird. Und da, glaube ich, kommen die meisten Schwierigkeiten her, wenn ich es richtig verstanden habe und gesehen habe.
Ja, also den Schuldner und den Gesellschafter, würde ich sagen. Der Gesellschafter, der diese Sicherheit gewährt hat. oder in deinem Beispiel der Schuldner, der vielleicht ein Pfandrecht an seine Tochtergesellschaft gewährt hat, der soll geschützt werden. Das ist auch natürlich ein wichtiges Anliegen. Das darf, selbst wenn es in meiner Wunschwelt mal eine Erleichterung der Verwertung geben würde, darf das nicht vernachlässigt werden, der Schutz der Gesellschafter. Es ist, so wie ich sehe, in Deutschland aber Stand heute so, dass es Restrukturierungen gibt. Da verzichten die Gläubiger auf 50%, 60%, 70% ihrer Forderungen. Und der Gesellschafter kann sich trotzdem sehr breitbeinig hinstellen und sagen, meine Anteile kriegt ihr aber nur über ein Insolvenzverfahren oder vielleicht über einen Staruck oder über diese schmerzhafte Verwertung von Pfandrechten. Und deshalb, ich will mich jetzt auch nicht ganz stur stellen, aber wenn ich die Anteile übergebe, hat das nochmal einen saftigen Preis. Und es ist wirtschaftlich in so einer Situation, wo die Gläubiger auf wirklich sehr viel Forderungen verzichten, nicht gerechtfertigt. Natürlich gibt es andere Situationen, da fehlt der Gesellschaft im Moment die Liquidität, aber an sich ist die Bilanz mehr oder weniger gesund. In so einer Situation denkt auch ein Gläubiger in der Regel nicht über die Verwertung eines Pfandrechts nach, sondern da sind die Gläubiger nach meiner Erfahrung bereit, dem Unternehmen nochmal Zeit zu geben. Und insgesamt ist es diese Balance. Also der Gesellschafter soll geschützt werden, hat Stand heute aus meiner Sicht aber eine quasi ungerechtfertigt starke Position. Und die Gläubiger, die vielleicht ursprünglich mal in ihren Vertrag geschaut haben, gesagt haben, super, wir haben Pfandrecht, erleben dann eine böse Überraschung, wenn es darum geht, also wenn dann geschaut wird, ach, jetzt ist es tatsächlich leider so weit gekommen, jetzt vollstrecken wir. Und dann kommt raus, so viel ist das Pfandrecht gar nicht wert. Das gilt ja für andere Sicherheiten genauso. Also das Pfandrecht ist nur in meinen Augen oft die wichtigste.
Josef, wir sprechen gerade über Verwertungshürden und vorhin eben gerade über die Fälligkeit, was man ja gut in den Griff bekommen hat, wenn wir es richtig verstanden haben, über das nicht ernsthafte Einfordern. Die weitere Hürde ist ja dann letztlich in der Verwertung die öffentliche Versteigerung. Wie ist das in der Praxis zu bewerten? Wie schwierig ist das? Was sind da die Herausforderungen, wenn es dann ganz konkret, ja, ich sag's mal so, ans Eingemachte geht?
Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist, eine transparente Versteigerung zu gewährleisten. Also eine Versteigerung, die fair ist, weil sich die Teilnehmer und Interessenten ein Bild des Gegenstands, in dem Fall dieser GmbH-Anteile und der Gesellschaft verschaffen können. Und das ist unglaublich schwierig, weil, also wie gesagt, das funktioniert super, wenn sie eine Uhr versteigern. Die liegt dann da und jeder schaut die an und schüttelt die mal und dann kann man sich da ein gutes Bild machen. Bei einer Gesellschaft muss natürlich sehr, sehr aufgepasst werden, dass da nicht der Wettbewerber sagt, ach, das ist jetzt die Chance, endlich mal die IP meines Konkurrenten durchzulesen. Und das kann man bedingt steuern über Vertraulichkeitsvereinbarungen etc. Aber häufig ist dieser Datenraum, der dann tatsächlich zur Verfügung gestellt wird, sehr dünn. Da gibt es dann den Jahresabschluss und die Gesellschafterliste und letztlich manchmal gar nicht mehr, als was jeder auch mal schnell googeln könnte oder im Handelsregister ziehen könnte. Und das wiederum birgt dann die Gefahr, dass nach der Auktion, nach der Versteigerung, jemand, der damit nicht einverstanden ist, kommt und sagt, das war doch alles, das Verfahren hat nicht gestimmt und das Verfahren ist so nicht möglich. Also eine öffentliche Versteigerung für GmbH-Anteile, die gibt es auch in anderen Rechtsordnungen. Da gibt es allerdings dann häufig noch weitere Möglichkeiten und da wird die öffentliche Versteigerung nie genutzt, weil die so unpraktikabel ist, dass man immer auf die anderen Varianten geht.
Du hast jetzt ja auch schon angesprochen, das ist ja auch ein Zeitthema, ne? Also ich brauche ja schon mal ein bisschen dann auch, bis ich überhaupt dahin komme, dass ich diese Anteile dann entweder erwerben oder halt eben veräußern und verwerten kann. Und da haben wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was es, du hattest vorhin nur ganz kurz angeschnitten, sozusagen noch an Obstruktionsmöglichkeiten gibt, Stichwort 1-2-Verfügung und so weiter. Und da ist ja dann doch ein sehr weites Feld, was das unattraktiv macht, sag ich mal, wenn wir jetzt hier aufs deutsche Recht schauen. Jetzt wissen wir aber, gerade das luxemburgische Recht hier in Europa ist eher das der Wahl, wenn es um solche Vereinbarungen geht. Um die konkrete Verwertung hier in Deutschland kommt man dann natürlich nur in den seltenen Fällen drumherum. Trotzdem, lass uns da mal einen Blick hinschauen. Wie sieht es in anderen Rechtsordnungen aus und was läuft denn so aus deiner Sicht dort besser und warum ist das so?
Sehr gerne. Also Luxemburg ist da den ersten Blick wert. Ich würde kurz auf die Niederlande noch eingehen und okay. England. Es gibt sicher auch Jurisdiktionen in Europa, die ähnliche Schwierigkeiten haben wie Deutschland, aber es gibt eben Luxemburg, Holland und UK, die sehr, sehr viel besser sind. In Luxemburg ist es so, dass Anteile, wie gesagt, auch öffentlich versteigert werden können. Das wird nie gemacht, weil es einfach nicht, also soweit ich weiß, weil es nicht die ähnlichen Schwierigkeiten hat wie in Deutschland. Stattdessen gibt es die Möglichkeit eines Privatverkaufs und es gibt die Möglichkeit der Aneignung, also der Appropriation. Die kann entweder an den besicherten Gläubiger selber erfolgen oder je nach konkretem Wording in dem Pfandrecht auch an einen von dem Gläubiger oder dem Sicherheiten-Trustee benannten Dritten. Und das ermöglicht den Gläubigern, wenn diese Verwertungssituation vorliegt, letztlich von einem Tag auf den anderen diese Anteile an sich zu nehmen. Es wird dann natürlich schon drauf geschaut, wie viel sind die Anteile wert und hat jetzt ein Gläubiger mit einer 10 Millionen Forderung sich ein 50 Millionen Unternehmen angeeignet. Wenn die Bewertung zu diesem Schluss käme, müsste der Gläubiger 40 Millionen an den alten Gesellschafter zahlen.
Aber vielleicht ganz kurz eingehakt an der Stelle.
Ja.
Das heißt also, ich bin halt eben relativ schnell in der Aneignung dieser Anteile und habe dann sozusagen die Bewertung im Nachgang. Wir haben ja, wenn wir auf die deutschen Regeln schauen, sozusagen es umgekehrt. Ich bewerte es erst, also Stichwort öffentliche Versteigerung dann, auch im Rahmen dieser, und dann kann ich mir das erst in der Verwertung dann übernehmen.
Genau, beziehungsweise in Deutschland, wenn ich es richtig sehe, braucht es streng genommen die Verwertung auch gar nicht, weil ja die öffentliche Versteigerung theoretisch zur Wertfindung beiträgt oder weil es Aktien sind, die sowieso gelistet sind und gehandelt werden. In Luxemburg kann man tatsächlich die Bewertung später machen. Der umsichtige Gläubiger wird sich die Bewertung auch vorher schon mal genau anschauen und jemand beauftragen, der das macht, kann in das Pfandrecht reinschreiben, wie bewertet werden soll. Was auch schon mal hilfreich ist, dass eine Einigung besteht, dass vielleicht eine Fairness-Opinion sogar ausreicht, dass kein tatsächlicher Prozess angefangen werden muss und hat dann zumindest schon mal diese Gesellschaft, streitet sich dann über die Bewertung. Das geht von, da schlägt das Pendel vermutlich wirklich stark Richtung Gläubiger aus. Das ist in Holland nochmal, da ist das Gericht nochmal stärker involviert. Das sorgt dann natürlich für eine gewisse stärkere Kontrolle schon vor dem Übergang der Anteile. In England gibt es den Receiver, der häufig ernannt wird. Der kann auch schon in dem Sicherheitendokument bestimmt werden, also eine Befugnis etc. Ich stelle mir das letztlich wie ein Treuhänder vor, der dann einen Auftrag hat, diese Anteile zu verwerten. Und trotz dieser Unterschiede in den Regimes ist in all diesen Rechtsordnungen sind verpfändete Anteile eine gute Sicherheit mit einer realistischen Chance, sie erfolgreich zu verwerten, sagen wir in einem Zeitraum von 2 bis 3 Monaten. Also auch in Luxemburg muss man es natürlich vorbereiten und auch das dauert seine Zeit, bis der Tag der Appropriation kommt. Und da liegt Deutschland sehr weit abgeschlagen, auf einem der hinteren Plätze. Es ist so, dass die Luxemburger, also die haben da ein eigenes Gesetz gemacht, hatte mich nochmal informiert bei den Kollegen, in Umsetzung der Finanzsicherheitenrichtlinie. Und in Deutschland wurde diese Finanzsicherheitenrichtlinie aus 2002 sehr viel, sagen wir, weniger umfangreich umgesetzt. Da wurde meines Erachtens für GmbH-Anteile gar nichts gemacht. Da wurde gesagt, die sind gar keine Finanzsicherheit. Und da ist Luxemburg weitergegangen und hat tatsächlich ein eigenes Gesetz gemacht. In Holland finden sich die Vorschriften so wie in Deutschland verteilt über das bürgerliche Gesetz und die Prozessordnung. Und da könnte sich Deutschland im Interesse, also auch quasi im Rahmen dieser Diskussionen, die geführt werden, Kapitalmarktunion etc., könnte sich da so Best Practices auch mal anschauen, sich inspirieren lassen und das ein oder andere umsetzen, aus meiner Sicht.
Du machst jetzt gerade schon so ein bisschen die Perspektive auf, was könnte sich vielleicht ändern? Da würde ich auch jetzt genau nochmal einhaken, vorab noch kurze Anmerkung. wenn sich dort sozusagen Änderungen ergeben, das hat ja also immer eine Frage auch, wenn ich eine schwierige Verwertung hinten dran habe, drückt das ja natürlich auch auf den Preis und auf die Bewertung der Anteile, die ich dort verpfändet habe. Ne? Also das ist ja auch eine Form des Schuldnerschutzes, wenn man das ja so auf diesen Gedanken wiederkommt, indem ich sage, wenn ich eine gewisse bessere Beweglichkeit, mehr Geschwindigkeit in dieses Verwertungsverfahren bekomme, dass ich dann natürlich auch einen anderen Preis erzielen kann, als wenn der Schuldner, der Gläubiger weiß, okay, jetzt brauche ich hier irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr, wenn es gut läuft oder noch länger vielleicht. Und es ist ein sehr schwieriges und langwieriges Verfahren. Ich habe eine große Offenheit. Möglicherweise guckt hier die gesamte Konkurrenz mit in die Unterlagen rein und so weiter und so weiter. Als wenn ich ein zügiges Verfahren habe, du hast gesagt, so etwa vielleicht 2-3 Monate, vielleicht auch mal 4, wo ich dann auch sicher weiß, dass ich am Ende des Tages die Anteile habe. Was würdest du dir konkret wünschen, sozusagen, wenn du heute im Bundesjustizministerium sitzen würdest und aufschreiben müsstest, 3-4 Punkte, was sollte sich aus deiner Sicht ändern?
Also ich würde mir einen klaren Prozess wünschen, der zeitlich definiert ist und der gerne auch die Beteiligung des Gerichts vorsehen kann. Das muss dann so ausgestaltet werden, dass das Gericht, sagen wir zum Beispiel, die Bewertung nur auf offensichtliche Mängel prüft, jetzt da auch nicht zu detailliert einsteigen muss. Idealerweise ein zentralisiertes Gericht, so wie es das für die Mahngerichte ja auch gibt. Also nicht so, dass ich da auch Expertise ansammeln kann. Und das würde, also dieser öffentlichen Versteigerung braucht man nicht nachtrauern, weil, wie du es gesagt hast, der Prozess ist oft, die Transparenz ist dann doch nicht gegeben. Der Gläubiger kann die Versteigerungsbedingungen schreiben, der kann da reinschreiben, er verkauft die Gesellschaft, Subcheck, also zusammen mit den gesamten Finanzverbindlichkeiten. Und da ist dann außer dem Gläubiger auch niemand bereit, mehr als 1 Euro für zu bieten. Also dieses Verfahren hat der Zweck, dass man einen Marktpreis findet und den Preis maximiert, der wird dadurch nicht gewährleistet. Sondern ein schnelles Verfahren hilft dem Unternehmen. Das ist so gut wie nicht öffentlich wirksam. Das heißt, das Unternehmen kann, was für mich ein sehr wichtiger Aspekt ist, kann da sein Konzern mit guter Wahrscheinlichkeit erhalten, kann da schnell und gut durchgehen. Und das wäre also für mich der wichtigste Punkt, ein klarer Prozess, wie so eine Verwertung stattfinden soll, der nicht den Raum gibt, mit einstweiligen Verfügungen über Monate und länger den Prozess zu verzögern. Steuern sind immer ein wichtiger Punkt. Also wenn es die Möglichkeit gibt, einen Sanierungserlass auch noch zu kriegen, wenn die Kontrolle übergegangen ist und nicht, so wie ich es verstehe, das Verbot besteht, auch nur einen kleinen Finger zu rühren, bevor das Finanzamt zugestimmt hat, dann wäre das auch hilfreich. Und dann gibt es kleinere Themen. Also wie geht man mit vinkulierten Aktien um? Wie geht man mit Change-of-Control-Klauseln um? Da gibt es ja im Starock und in der Insolvenzordnung diese Pausierung des Kündigungsrechts wegen eines Change-of-Controls. Sowas in der idealen Welt gäbe es auch für ein Share-Pledge, das ja auch zu einem Kontrollwechsel führt. Und dann gibt es Themen, die wahrscheinlich eher was für die Rechtsprechung sind. Also so dieses Verwertungsrecht. In der Insolvenz liegt das beim Verwalter, liegt das beim besicherten Gläubiger, wobei der Gesetzgeber sich auch da, also sich auch zu Recht nochmal explizit äußern könnte in der Insolvenzordnung. Und das Nachrangthema, da habe ich jetzt wenig Hoffnung, dass sich da viel tut. Das aber das ist auch was für die Rechtsprechung, zu sagen ja. Wir bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Gläubiger tatsächlich von bestimmten Rechten Gebrauch macht, ist er auch nicht als nachrangig anzusehen. Sowas wäre schon hilfreich. Das hilft ja auch bei Bundle-Anleihen oder bei anderen Instrumenten. Also wenn man sagen würde, der Gläubiger ist nicht nachrangig, bis er der Gesellschaft eine Notice geschickt hat, dass er jetzt von seinen Rechten Gebrauch machen möchte, die in Gesellschaft der Rechte reinreichen. Das wäre eine deutliche Erleichterung, aber das wisst ihr besser als ich. Das ist ja eine ausufernde Diskussion nach dem Sinn und Zweck des Nachrangs.
Josef, du bist bei Allen Overy und wir kommen nicht umhin, nochmal etwas weg vom Thema zu gehen und dir eine ganz wichtige Frage zu stellen, die sich in diesen Tagen ganz viele stellen. Es gibt ein neues Instrument bei Allen Overy. Harvey ist ein neuer Mitarbeiter geworden. Vielleicht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, bei Harvey handelt es sich nicht um den berühmten Anwalt aus der Netflix-Serie Suits, sondern um einen Chatbot mit künstlicher Intelligenz, der bei Alan Overy im Einsatz ist. Unsere Frage ist natürlich, hast du es schon genutzt und hat es dir auch was gebracht, gerade bei Restrukturierungsthemen?
Ja, spannend, sehr spannendes Thema. Also die Version, die wir benutzen, die sagt jetzt noch nicht so viel zum Staruk. Das heißt, dafür beispielsweise ist es noch nicht so gut. Ich habe auch wenig Erfahrung bisher damit gemacht, aber so ein paar erste Einblicke bekommen. Und ja, es ist ein tolles Instrument und ist, so, ich sag mal, so ein bisschen das, was ich mir bei Back Online manchmal wünschen würde, dass man da was eingibt und dann kommt gleich eine Antwort. Und
da kommt
und
der Vertrag gleich fertig raus.
Ja, also schon, es ist bewundernswert intelligent, würde ich sagen. Und wirft viele Fragen auf, wie der Alltag eines Anwalts in 10 Jahren ausschauen wird. Aber damit will ich jetzt niemand Angst machen. Also es ist jetzt nicht so, dass aus meiner Sicht die Anwälte, Anwältinnen wegfallen. Aber es ist so eine Weiterentwicklung zu Google und zu den klassischen Suchinstrumenten.
Ich denke, wir kommen dann vielleicht nochmal auf dich zurück, wenn du ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hast, weil das ist natürlich ein super spannendes Thema generell, was uns Anwälte oder Wissensarbeiter anbelangt und natürlich auch, was es uns dann vielleicht auch in der Restrukturierung an der einen oder anderen Stelle helfen wird. Ja. Aber vielen Dank schon mal bis dahin.
Vielen Dank an euch.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der es um die Herausforderungen und Probleme im Zusammenhang mit der Verwertung von verpfändeten Geschäftsanteilen in Restrukturierungssituationen ging. Josef, vielen Dank für das spannende Gespräch zu einem Bereich, der ja zumindest in Deutschland noch ein Schattendasein führt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und genießen Sie die ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.